AGs an Mobilitätsanzeigen. Am Ende haben Sie gesagt, es gibt keine Auslöschung, aber doch mit dem Zitat, wo Stille herrscht, über eine Hülle, kann das nicht als Auslöschung irgendwie identifiziert werden.
Ja, ich habe hier sozusagen an Selbstmord gedacht gehabt. Ja. Natürlich ist dieser Terminus auch dehnbar und man kann über das selbstverständlich, und es ist ja auch immer wieder in der Literatur zu lesen, dass sie sich sozusagen eine Art Nirvana dann bewegt. Ja. Also insofern könnte man das auch so sehen. Ja. Man müsste es präzisieren. Mhm.
Ja, vielen Dank. Das war ein wunderbarer Einstieg ins Thema. Ich wollte anmerken zu Evelyn Polt-Heinzels Vortrag, dass ich ihr verdanke, ihre Deutung, den deutlichen Hinweis darauf, dass dieser mysteriöse X ziemlich wahrscheinlich oder sehr plausibel gedeutet werden kann als ein untergetauchter Kriegsverbrecher, obwohl sie das ja offen lässt. Aber es heißt ja dann auch, also X sagt ja ihr auch, dass er weg muss. Natürlich könnte das auch ein gewöhnlicher Mörder sein, aber im Kontext scheint mir das sehr plausibel. Und ich hab das früher wirklich nie so gelesen, obwohl in dem Roman ja genug Spuren und Hinweise in Richtung Nachkriegszeit und Verschweigen gehen. Also ich glaube, das ist sehr wichtig und erhält dann auch anderes. Ich würde dir nicht in allem folgen, also in allen Vermutungen, die Anspielungen betreffen, aber das ist, scheint mir das Wichtigste, also dieser Hauptverdacht. Und zu Ulrike Tanzers Vortrag wollte ich anmerken, weil du mich wegen eben Eschenbach und der Lektüre angesprochen hast. Also das Problem ist ja, dass diese Bibliothek von Marlene Haushofer nicht zugänglich ist, dass die Nachlassverwalterin keinen Zugang gestattet, so dass man nicht sehen kann, was drin steht. Aber ich würde mich wetten trauen, dass sie eben Eschenbach gelesen hat, weil sie gerade die realistische Erzähler ja gelesen hat und das 19. Jahrhundert gekannt hat und eben nicht nur Tschechow, sondern auch das deutschsprachige. Es gibt aber keinen Hinweis von ihr selbst, dass sie irgendwo eben Eschenbach erwähnt hätte. Also sie muss ihr ja sehr nahe gestanden sein. Sie muss auch für diesen boshaften Witz ein Sensorium gehabt haben, den eben Eschenbach auch hatte. Und es gibt eine Passage in der Wand, da habe ich schon früher gedacht, vielleicht meint sie da Ebner Eschenbach oder man könnte sich Ebner Eschenbach vorstellen. Da heißt es, dass sich die Ich-Erzählerin manchmal vorstellt, eine alte Frau wäre eine gute Gesellschaft in der Einsamkeit. Nicht ein Mann, weil da gibt es ja nur Probleme, die bekannter Art sind, sondern eine alte Frau, die mit der sie manchmal auch lachen könnte. Und das, also zumindest stelle ich mir vor, das würde ganz gut passen auf Ebner Eschenbach.
Ja, in der Vorbereitung, wenn ich gleich darauf antworten darf, in der Vorbereitung habe ich mir gedacht, also man müsste, zumal man eben nicht zu dieser privaten Bibliothek kommt, auch noch einmal versuchen, die Ursulinenbibliothek anzuschauen. In Linz gibt es zwar dieses Ursulinengymnasium, glaube ich, nicht mehr in dieser Form, aber die Ursulinen hatten ja, also beziehungsweise sind ja dann nicht standortspezifische Bibliotheken, sondern Bibliotheken, die insgesamt dann man sehen kann. Und ich habe mir gedacht, man müsste schauen, hier noch einmal zu einigen Büchern aus dieser Bibliothek zu kommen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was wirklich gelesen wurde. Das könnte der Ausweg sein, wenn schon die private Bibliothek nicht greifbar ist. Aber sie, also das war auch meine Vermutung, also sie muss sie gekannt haben als 1920 Geborene. Ja, danke.
Ja, ich kann da jetzt nichts drauf sagen. Ich wollte eher eine Anmerkung zu dem sehr schönen Vortrag von Ulrike machen, die diese Parallellektüre finde ich absolut überzeugend. Aus meiner Sicht ist die Mansarde im Werk der Haushofer jenes Buch, in dem Sie am stärksten auch die Perspektive der männlichen Seite gelten lässt. Also ich finde nicht, dass gerade in der Mansarde ist es eben nicht die Perspektive, die ausschließliche Perspektive der Erzählfigur, sondern sie versucht sich wirklich zu überlegen, also auch ihm in seinen Recht zu belassen, in seinen Verhaltensweisen, in seinen Traumata, natürlich mit diesen Spitzen, die sie einbaut und wo sie sich ein bisschen lustig macht in Gedanken über seine Marotten und über seine Leidenschaft für die Schlachten. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich jenes Buch, in dem der männliche Part am meisten in seinem Recht belassen wird. Also ich sehe es nicht, dass dieses Buch die weibliche Perspektive so ausschließlich in den Vordergrund stellt. Und gerade das macht für mich dieses Buch so bemerkenswert. Und gerade deshalb habe ich auch versucht, ist es mir immer schon vorgekommen, dass das wirklich auch ein Roman ist, auch natürlich, weil er eben spät entstanden ist, wo das erste Mal, wo viel in den Erzählungen gibt es viele solche Themen, aber wo wirklich ganz dezidiert zumindest auf einer subkutanen Ebene, wenn ich das so widersprüchlich formulieren darf, wo ganz dezidiert diese Auseinandersetzung mit der NS-Zeit passiert. Also wie verschleiert immer. Und ich glaube auch, dass diese Eltern von, also ich bin immer auch nicht ganz sicher, also bei der Deutung der Hofrätin, aber mir kommt, also und diese, was man sich ja immer schon gefragt hat, diese Krankheit zum Tode, diese Tuberkulose-Krankheit der Eltern der Erzählerin. Also es ist ja sowas von absurd, dass das sozusagen als peinlich verschwiegen wird und dass sie dann sagt, ja, aber da hätte ich eigentlich schon hellhörig werden müssen, dass mein Mann seinen Eltern dieses Faktum verschweigt und irgendwelche Lügen erzählt. Also, und da kommt mir schon vor, steckt noch viel mehr drinnen, als ich versucht habe anzudeuten. Aber prinzipiell glaube ich, gerade dadurch, dass es eben wirklich beiden Geschlechterperspektiven versucht, gerecht zu werden, ist diese Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit in dieser doch sehr drastischen, wenn auch verborgenen Art und Weise möglich geworden, wäre meine These.
Ich hätte eine Rückfrage oder Kommentar, ich weiß gar nicht, ob es eine Frage ist, zu Frau Tanzers Vortrag. Sie sagten, die Mansarde sei ein Raum der Rettung. Und das wollte ich nur ein bisschen relativieren. Ich habe jetzt nicht eine total andere Meinung dazu. Aber sie betritt die Mansarde doch immer erst, wenn sie ihre alltäglichen Zwangshandlungen verrichtet hat. Wenn ihr Ordnungsfetischismus befriedigt wurde im Haushalt, dann erst erlaubt sie sich, in die Mansarde hochzugehen. Also das heißt, die Mansarde ist keine Rettung vor diesen Zwangshandlungen, die führt sie weiter aus. Und eine kleine Anmerkung zu dem Stichwort Raum der künstlerischen Kreativität. Zuerst mal scheitern ja ihre Kunstwerke, so sieht sie das. Vielleicht sind die gar nicht schlecht, aber sie vernichtet ja ihre Zeichnungen. Und ich bin da mit Ihnen insofern schon einverstanden, als zum Schluss so die Perspektive in Aussicht gestellt wird. Jetzt gelingt vielleicht was, nämlich die Zeichnung des Drachen. Aber sozusagen, sie ist glücklich in dem Moment, wo sie die Umrisse gezeichnet hat. Die Zeichnung ist noch nicht fertig. Wir wissen nicht, ob sie mit der wirklich zufrieden ist. Sie ist erstmal mit den Umrissen fertig. So viel dazu. Also ich würde sagen, ja, ich würde es ein bisschen relativieren mit der Rettung.
Ja, aber sozusagen. Ja, bin einverstanden damit, ja. Mhm.
Ja, ich wollte mich auch für die beiden sehr schönen Vorträge bedanken und hätte eine Frage an Evelyn Leupold-Heinzel in Bezug auf das Ende von der Mansarde. Da tritt ja ein Herr Marliner auf, der ein äußerst sinnlicher Mensch ist Und es ist dann die, also das lässt mich zumindest an Malina von Ingeborg Bachmann denken, weil der Name Malina nicht so, also gibt es zwar auch in Oberösterreich, aber er ist nicht so häufig. Und dann ist die Rede von den gelben Augen des Drachen. Und es gibt bei der Ingeborg Bachmann ist ja irgendwie die Glücksvision, ist ja die Zeit, wo die Frauen goldene Augen haben werden, was mich immer sehr, sehr erstaunt hat, weil ich mir dachte, goldene Augen sind ja eigentlich nicht gerade irgendwie ein Schönheitsideal. Und das, was mich, also die Frage, die ich mir und die ich auch jetzt dir stellen möchte, wäre, könnte das sein, dass das irgendwie eine versteckte Hommage an die, also bei der Bachmann eine versteckte Hommage an die Marlene Haushofer sein könnte?
Daran hätte ich nie gedacht. Daran hätte ich nicht gedacht, aber ich kann das nicht ausschließen. Es ist, Malina ist natürlich ein literarisch-historischer Name. Also der kommt, also der hat schon eine Tradition. Aber was ich schon gut verstehe, ist diese Geschichte mit dem Drachen. Ich habe mir die immer anders zurechtgelegt. Also es ist ja zweimal gelungen, das ist der Star, der ist im Krieg zerbombt worden. Also ein Vogel, der nicht so aussieht, als wäre er der einzige Vogel aus der Welt. Und am Ende gelingt es ihr, oder möglicherweise, Sie haben völlig recht, ganz sicher ist das ja nicht, weil in der Regel, sie beschreibt ja diesen Prozess des Zeichnens immer so, dass am Schluss erst sich herausstellt, wenn das Bild fertig ist, der ist schon wieder einsam. Also und von dem Drachen gibt es einmal nur die Umrisse, also wir wissen noch nicht, wenn er dann ausgeführt wäre, wäre er dann nicht vielleicht auch einsam. Wenn man das einmal beiseite lässt und glauben will, er wird auch, wenn diese Zeichnung ausgeführt ist, schaut er nicht einsam aus, dann ist das natürlich auch ein Kommentar. Der Drache ist aus archaischer Vorzeit und eine künstlerische Selbstverwirklichung für Frauen in der Nachkriegsrealität ist sozusagen nur denkbar in einem archaischen Kontext, also in einer sehr, sehr weit in die Vergangenheit reichenden Fantasie. Das hat mich eigentlich an dem Drachen immer irritiert. Zum Thema, ob bei der Bachmann das eine Hommage ist, könnte ich wirklich nicht beantworten. Ich wäre auch noch nie auf die Idee gekommen, aber dem müsste man nachgehen. Ja.
Ja, dazu zu der Malina-Frage. Ich habe das in meiner Biografie auch vermutet, also zumindest als möglich betrachtet. Malina heißt ja Himbeere auf Tschechisch und natürlich ist das in Wien ein häufiger Name. Aber ich habe nämlich auch noch was Zweites ist mir da aufgefallen, dass der Malina im Heeresgeschichtlichen Museum arbeitet, nicht? Also im Arsenal. Und das ist natürlich, das ist dann schon ein bisschen deutlicher noch. Andererseits ist es auffällig, dass weder, also meines Wissens, aber ich bin keine gründliche Bachmann-Nachlasskennerin, aber es gibt für mich keinen Hinweis auf Haushofer bei Bachmann und umgekehrt. Das sind ja zwei verschiedene Modelle auch der weiblichen Autorschaft nach 45, die sich irgendwie gar nicht miteinander vertragen und doch so aufeinander immer wieder hinweisen. Also das ist ein interessanter Fall, dass die sich gegenseitig sonst, also wenn das wirklich eine Anspielung war, ist es die einzige, die mir aufgefallen wäre, dass die sich sonst so ignorieren.